Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1 am Montagmorgen, Start zu einer neuen Treffpunktwoche. Am Mikrofon der Joschi Grüne. Herzlich willkommen. Wir machen das Experiment mit Ihnen. Wenn Sie die ganze Sendung hören, heute kommt Ihnen am Ende von dieser Sendung eine Zahl in Sinn. Aber Sie müssen gut zuhören. Das heisst mit anderen Worten, Aufmerksamkeit ist gefragt, aufpassen ist gefragt und nichts verpassen vor allem. Machen nochmal das Experiment, wenn Sie das Stück Musik hören, jetzt das da mit dem eingängigen Bass. Carly Simon. So gegen den Schluss vom Lied hören Sie eine Stimme. Was ist das für eine Stimme? Da ist Your Soul Wayne, Carly Simon. Viel Vergnügen. Das heisst, mit dem Treffpunkt haben Sie die Stimme kennt, da bei der Carly Simon, Gast im Hintergrund, selber ein grosser Star. Der Mick Jagger ist das gewesen. So holt man Aufmerksamkeit, indem man irgendetwas in den Raum hineinstellt und sagt, passet aber auf, da kommt dann irgendetwas. Gilt übrigens in dieser Sendung Treffpunkt heute Experiment für die ganze Sendung. Verpassen Sie nicht. Am Schluss gibt's vielleicht, wer weiss, eine Botschaft, die Sie entschlüsseln können. Experiment, das Wort, wenn wir jetzt einmal definieren. Und für das haben wir natürlich tolle Gäste heute, die alle in einem Bereich arbeiten von Experiment. Wir haben zum Beispiel da Vreni Giger. Sie ist Gourmet-Köchin, biologische Gourmet-Köchin. Guten Morgen, Frau Giger.
Guten Morgen, Herr Grini.
Frau Giger, sagen Sie mir mal, was ist denn überhaupt ein Experiment?
Also ein Experiment für mich bedeutet, dass ich etwas Altes, also ein altes Gemüse oder eine alte Frucht oder irgendeine alte Tierrasse wiederentdecke und dann muss neu lernen, wie ich das zubereite.
Eine Form von Experiment. Man redet im Verlauf dieser Sendung über das, wie Sie experimentieren in der Küche, was Sie für Anstellungen machen, was Sie überhaupt davon halten, von Experimentalküche, sofern es denn das überhaupt gibt. Weitere Gäste, da haben wir den Physiker, den Professor Dr. Stefan Seger hier vom Physikalisch-Chemischen Institut von der Universität Zürich. Guten Morgen, Herr Seger. Herr Seger, sagen Sie mir, was ist ein Experiment?
Ja, guten Morgen, Herr Kühne. Ein Experiment für uns als Wissenschaftler ist sicherlich dazu da, dass man versucht, was ganz Neues zu machen. Nicht einfach so, wir haben in aller Regel eine Idee, wollen irgendwas zeigen, irgendwas aufklären und dann denken wir uns Prozesse aus, wie wir dann am Ende das auch aufklären können.
Über bestimmte Regeln von Experimenten regeln wir sicher auch, über Wiederholungen, über Überprüfbarkeit. Das ist sicher etwas, wo ganz klar geregelt ist. Jetzt reden wir mit einem Mann, der sich mit Experimenten befasst, berufeshalber. Ich weiss nicht, experimentiert er selber auch. Es ist der Journalist von NZZ Folio, Wissenschaftsjournalist. Guten Morgen, Reto Schneider.
Guten Morgen.
Herr Schneider, was ist ein Experiment?
Das Experiment ist für mich alles, was man eigentlich das erste Mal probiert. In der Wissenschaft hat man vielleicht eine Idee, wie etwas sein könnte. Und dann versuche ich, mit irgendeiner Möglichkeit zu finden, das zu belegen. Das Schöne daran für mich ist, dass auf diesem Weg extrem viel schief geht. Und über das kann ich dann schreiben.
Und er erzählt auch im Verlauf von dieser Sendung. Er ist Autor von mittlerweile zwei Büchern, das Buch der verrückten Experimente. Und das neue Buch. Ich glaube, wie viele Folgen gibt es von dem Buch, Herr Schneider?
Ja, bis jetzt gibt es zwei.
Können wir ein Experiment machen und sagen, es gibt vielleicht 5, 6, 7?
Ja, natürlich, ja, wenn es um mich geht, sofort.
Alles klar. Wir lernen ein paar ganz verrückte Experimente kennen. Und jetzt gehen wir noch in den Hauptbahnhof Zürich. Dort ist unser Reporter, der Dani Hitzig. Guten Morgen, Dani.
Guten Morgen, Joschi Kühne.
Dani, was ist ein Experiment für dich?
Ja, also in dem Moment jetzt, was kann man in so einer wunderschönen Halle, wo wir stehen, das ist die leergeräumte Halle, wo früher nochmal die Perronhalle war, wo die Züge reingefahren sind. Viele Leute, die meisten Leute in der Schweiz werden die kennen, die grosse Bahnhofshalle. Und ich stand da mit dem Alexander Curtius. Er ist Musiker, er ist Saxophonist und er wird da rein spielen. Und das Experiment ist, was passiert da, weil eigentlich darf man da rein gar keine Musik machen. Jetzt fragen wir ihn mal, was erwartet Sie von dem Experiment?
Also für mich ist es sehr spannend, den Raum mal akustisch auszuloten, ein bisschen zu spielen und zu schauen, was der Raum zurückbringt. Was für Inspirationen und was für akustische Signale zurückkommen. Und aus dem wird das Spiel entstehen.
Das ist die eine Seite des Experiments und wir sind natürlich auch gespannt, wie das Publikum darauf reagiert, wenn da plötzlich Musik durch den Raum klingt, von vielleicht ganz schöner Mainstream-Musik bis zu absolut wildem Free-Jazz.
Der Reporter Dani Hitzig im Hauptbahnhof Zürich. Wenn Sie vorbeigehen wollen und sich inspirieren lassen vom Raum der grossen Halle, machen Sie das oder hören Sie DRS1 oder erzählen Sie uns Ihre Experimentalerfahrung. Sie haben sicher auch schon in irgendeiner Form ein Experiment gemacht. Ich darf ein Beispiel zitieren aus einem Buch vom Reto Schneider, einem NZZ-Folio-Journalist, also einem Journalist, der sich mit wissenschaftlichen Experimenten befasst. Haben Sie schon mal im Zug einfach irgendetwas angefragt, sind vorne gestanden und haben gesagt, darf ich bitte Ihren Platz haben? Wie hat er reagiert? Haben Sie das schon mal riskiert oder haben Sie Alltagserfahrungen mit Experimenten? Telefonieren Sie uns auf 0848 440 222. 0848 440 222, das ist die Telefonnummer. Diana Jörg nimmt gerne Ihre Telefon ab und erzählen Sie ihr, wie Ihr Alltag aussieht, wie Ihr Experiment, Ihr liebste Alltagsexperiment aussieht.
That you have left me. I keep telling myself that it's true. I can get over anything you want, my love, but I can't get myself over you. Photograph of you, girl. Though I try to forget you somehow.
Das heisst, mit dem Treffpunkt, Treffpunkt Experimente. Gäste bei uns im Studio ist eine Köchin, sind eine Köchin, ist ein Physiker-Chemiker, ist ein Journalist, ein Wissenschaftsjournalist, der sogenannte Kolumnen hat im NZZ Folio. Er hat im Verlauf von seiner Arbeit, von seiner Tätigkeit immer wieder sogenannte Abfallprodukte, so sage ich das jetzt einmal, auf dem Pult gehabt, hat die vor sich hergeschoben, gestapelt und eines Tages hat es Klick gemacht und denkt, ich schreibe ein Buch. Das ist meine Interpretation. Jetzt frage ich den Gast dazu, respektive den Autor selber, Reto Uschneider. Ist das jetzt so gegangen? Sie haben einen Haufen Geschichten und haben gedacht, ja, die müssen wir irgendwie verwerten?
Ja, angefangen hat es mit einer gewissen Frustration eigentlich. Ich war dann beim Facts gewesen und habe das Wissenschaftsressort geleitet. Und so als Newsjournalist muss man halt immer über die wichtigen Sachen schreiben und nachher kommt im Frühling eine Allergiegeschichte und im November kommt eine Depressionsgeschichte. Das sind so die Standard-Themen, die man abhandeln muss. Und daneben habe ich auch gesehen, was es alles für interessante eigentlich Studien gibt, wo niemand darüber schreibt. Mein Chef hat auch nicht wollen, dass das unbedingt im Fakt nachher erscheint. Das war nicht die Idee gewesen, natürlich von einem Newsblatt. Aber ich hatte die angefangen zu sammeln. Und zuerst muss ich sagen, ist die Kolumne gewesen. Ich bin dort zum NZZ Folio gekommen und dort habe ich Gelegenheit gehabt, eine Kolumne zu machen. Und nachher habe ich aus dieser Kolumne und aus anderen Sachen, also die Bücher bestehen etwa zur Hälfte bis zwei Drittel aus der Kolumne und ein Drittel schreibe ich noch zusätzlich dazu, aus dem ist nachher das Buch entstanden.
Also zwei Bücher gibt es mittlerweile, es hat eine Fortsetzung. Das erste, das Buch «Der verrückten Experimente», ist auch ausgezeichnet worden übrigens mit dem Preis, das Wissenschaftsbuch des Jahres 2000
Genau, zwei. Ist es
gut, ja. Ist ausgezeichnet worden. Es gibt jetzt ein zweites und wenn wir das schauen, sind glaube ich über 100 Experimente. In, ja, ich müsste jetzt die Zahlen nochmal nachschauen. Es ist einfach faszinierend zum Lesen, auf jeden Fall. Jetzt, wenn wir mal den Physiker fragen, jetzt haben wir da einen Journalist, der über so Experimente schreibt, über die Arbeit, die Sie ja eigentlich tagtäglich machen, findet Sie das toll?
Ja, ich finde das auf jeden Fall toll, denn es ist ja wichtig, dass außerhalb des Labors sozusagen die Menschen mitbekommen, was wir so machen. Das ist ganz klar.
Also würden Sie jetzt zum Beispiel ihm auch Auskunft geben, wenn Sie ein Experiment machen? Sie haben ja ein Experiment mitgebracht, Sie haben einen Stoff, der nicht mehr nass wird. Ja. Wie das Experiment zustande gekommen ist?
Ja, natürlich. Das ist doch eine spannende Sache, wenn man das auch ein bisschen breiter streuen kann als nur im Fachpublikum.
Herr Schneider, Sie haben ja viele Experimente von Wissenschaftlern, wo das unter Einsatz von Ihrem Leben sogar gemacht. Denn wie viel Kontakt haben Sie mit den Experimenten, mit den Leuten, die Experimente machen?
Also wenn die Leute noch leben, ich schreibe ja über historische Experimente, aber wenn die Leute noch leben, dann versuche ich sie auf jeden Fall zu kontaktieren und mit ihnen zu reden, weil die interessanten Details, die erfahrt man in der Publikation, also in der wissenschaftlichen Publikation, ist immer alles gut gegangen. Oder? Da hat man Ideen gehabt, Experiment gemacht, super Resultat. Und wenn man die Leute nachher wirklich fragt, oder, dann merkt man, also es gibt ein Beispiel, ein Ozeanograf, der wollte wissen, was passiert in Tiefsee mit all diesen toten Walen. Die sterben einst und sinken am Boden runter, oder? Und hat die Idee gehabt, die versenken selber eine Wal und gehen dann mit dem U-Boot schauen. Und in der Publikation tönt das alles ganz wunderbar, oder? Und ich habe mit dem geredet und das Problem war, die ersten zwei Wale hat er nicht runtergebracht. Die sind einfach geschwommen oben und er hat sie beschwert mit diesem Schrott und die sind einfach nicht runter. Und erst beim dritten hat er nachher gemerkt, wie er es machen kann. Er hatte aber nachher kein Geld gehabt, um ihn wieder zu besuchen mit dem U-Boot. Weil er kann seine Forschungsgelder immer nur für zwei Jahre beantragen. Und das ist ein Experiment, das über Jahrzehnte zum Teil läuft, dass man dort wieder nach fünf Jahren, nach zehn Jahren schauen
kann. Es gibt verrückte Experimente. Ich habe zum Beispiel eins gelesen in dem Buch im Neuen von einem, der Pech in den Trichter reingetan hat. Ich glaube, das Experiment läuft jetzt noch. Das Pechli ist immer Trichter und gibt irgendwann ein paar Tröpfen ab.
Ja, genau. Das ist 1928 hat der Professor in Australien Pech, also man muss sich vorstellen, Pech, wenn man es warm macht, fließt. Wenn es aber kalt wird, dann ist es so brüchig wie Glas. Hat er seine Trichter rein, da. Drei Jahre später hat er unten den Trichter aufgeschnitten und nachher hat er gewartet und der erste Tropf ist, glaube ich, nach 12 Jahren nachher hat sich der gelöst vor dem Trichter und jetzt ist man, glaube ich, bei Tropf 8 oder 9 und der Professor, der es jetzt betreut, der sagt, ja, der nächste Tropf wird er wahrscheinlich noch erleben, aber darüber nächstes sicher nicht mehr.
Herr Schneider, das sind ja kuriose Experimente. Jetzt, Herr Seger, Sie als Chemiker, was sagen Sie zu so gesponnenen Experimenten? Was soll das überhaupt?
Naja, ich meine, das ist ja schon immer eine These hinten dran. Also man überlegt sich ja, wie ich vorhin schon sagte, was will ich denn zeigen und was will ich aufklären? Und dann muss man sich die richtigen Experimente überlegen. Die Kunst ist sicherlich jetzt dann eben da keine Denkfehler zu machen, Experimente durchzuführen, die vielleicht bei etwas präziserem Nachdenken von vornherein schon gar nicht machbar oder durchführbar sind und dann eben zu schauen, was passiert. Aber es ist völlig richtig, was Herr Schneider sagt, die meisten Experimente, die funktionieren eben nicht. Ich schätze mal, dass etwa 95% der Experimente auch bei uns im Labor erstmal schief gehen und man muss dann eben über viele Wochen, Monate, teilweise Jahre arbeiten, um dann am Ende die Lösung doch in Händen zu halten.
Also das ist ja dann vielleicht das Prinzip von einem Experiment, dass man über Fehlversuche zu einem Resultat kommt. Jetzt sehe ich Sie, Vreni Giger, Köchin da im Jägerhof St. Gallen, immer ein bisschen schmunzeln. Was bringt Sie zum Schmunzeln?
Ja, ich frage mich, für wen, dass man das macht. Also, wieso tut man über, jetzt sind es ja dann bald 100 Jahre, also noch nicht ganz, und tut man Pech in einen Trichter rein? Also, für was? Das ist, für mein Denken bin ich, glaube ich, jetzt normal. Also, ja.
Ja, also, jetzt erstens muss man mal sagen, dass für das Experiment, das ist extrem billig. Das kostet einfach nichts, oder? Das Interessante an diesem Experiment ist natürlich, dass Pech ein Stoff ist, der brüchig ist wie Glas, aber dass er trotzdem fließt. Und das ist etwas, was in unserer Wahrnehmung überhaupt nicht so funktioniert. Ich kann auf Pech draufhauen mit einem Hammer und das zersplittert wie Glas und dass ein Stoff, wo so brüchig ist wie Glas, tatsächlich fließt und wunderbare Tropfen macht. Das dauert einfach 10, 12 Jahre.
Warum nehmen Sie so ein schräges Experiment, gut, das heisst verrückte Experiment, aber warum jetzt gerade? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich das langweiligste Experiment, was es gibt auf der Welt.
Ja, es, tatsächlich auch, es gibt eine Website, wo man dort auch Tropfen kann schauen kann, also man sieht natürlich nichts, also es ist ein Film, aber es passiert nichts, oder? Und ist tatsächlich ausgezeichnet worden aus der zweitlangweiligsten Website der Welt nach dem Essigmuseum von Iowa oder so. Also ich habe immer einen Hang zum Kuriosen gehabt. Ich habe nie gerne so im wirklichen Mainstream-Journalismus geschafft. Und ich finde auch, die Wissenschaft ein bisschen anders zu ordnen und einfach zu schauen, was ist ein bisschen verrückt, bringt einem ganz neue Einsichten und man sieht eigentlich mehr, wie eine Wissenschaft funktioniert. Weil sonst erfahrt man nur von Spitzenforschung, man erfahrt nur neue Medikamente, grossartige Teilbeschleuniger. Aber die Realität für die meisten Wissenschaftler ist ganz eine andere. Die also, machen kleine Experimente, wo nie jemand darüber redet.
Hat es vielleicht auch noch damit zu tun, vielleicht die Augen zu öffnen, die Wahrnehmung für das, was in der Welt passiert, ein Kuriosum, dass man vielleicht ein bisschen mehr Respekt hat, sogar von der Physik oder Chemie?
Ja, also ich habe nicht in dem Sinn, eine Mission, muss ich sagen. Okay. Also in diesen Büchern hat es Experimente drin, die sehr bedeutend sind, die ganz wichtige Erkenntnisse gebracht haben. Ich werde viel darauf angesprochen, das ist alles sinnlos, das stimmt überhaupt nicht. Und es gibt Serien, die absolut schrecklich sind. Oder?
Man klärt sicher auch noch eins, nämlich es gibt ein grosser Irrtum. Irgendeiner hat mal gesagt, es geht durch den Äther. Wir sagen ja, wir sind jetzt auf dem Äther. Und das ist tatsächlich nicht wahr. Das gibt's, glaube ich, gar nicht. Über das reden wir aber in ein paar Minuten. Jetzt machen wir zuerst Musik, hören Didier Barbelivien. Dann reden wir mit der Köchin über ihren Alltag. Ob sie auch Zeit hat, vielleicht 14 Jahre zu warten, bis Spaghetti gar sind.
Elle dort dans tous les lits ouverts, des campus jusqu'aux 5 étoiles. De romantisme en jeu pervers, elle se balance jusqu'aux étoiles. Elle a la tiédeur des enfants, la panoplie des femmes fidèles, un parfum d'amour émouvant. Et quelque chose d'originel. Y'a pas de truc, y'a pas de ficelle. J'suis partant jusqu'au fond du ciel. C'est le secret de Polichinelle. Je bande pour elle, je bande pour elle. Elle joue un oreiller pour deux jusqu'aux aurores artificielles. Des draps froissés au fond des yeux, les seins tendus sous la dentelle. C'est Malao, c'est Notre-Dame, ramassée dans ses cheveux fous. Elle est petite fille ou madame, par client et sur rendez-vous. Y'a pas de truc, y'a pas de ficelle. J'suis partant jusqu'au fond du ciel. C'est le secret de Polichinelle. Je bande pour elle, je bande pour elle. Elle trafique un peu dans la pub, un peu vedette de cinéma. Elle aime les hommes par habitude, les femmes par goût de l'au-delà. Y'a du soleil sur sa terrasse, y'a du désir dans son miroir. Elle est plaisir et quoi qu'elle fasse, dans la lumière ou dans le noir. Y'a pas de truc, y'a pas de ficelle. J'suis partant jusqu'au fond du ciel. C'est le secret de Polichinelle. Je bande pour elle, je bande pour elle. Y'a pas de truc, y'a pas de ficelle. suis partant jusqu'au fond du ciel. C'est le secret de Polichinelle. Je bande pour elle, je bande pour elle.
Ihr seid mit dem Treffpunkt. Wir reden heute über Experimente. Wenn da mit Ihnen über Experimente reden, Sie, die daheim zuhören, die im Alltag sicher ab und zu irgendetwas experimentieren. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass Sie mal probieren, die Spaghetti kalt abzutun, um herauszufinden, was dann passiert. Das wäre eine Variante. Vielleicht haben Sie Ideen, was Sie wollen, gerne als Experimente mal vorschlagen. Vielleicht hat dann unser Gast Reto Schneider eine Idee, ob es so etwas schon mal gegeben hat, weil er weiss praktisch jedes Experiment, das es gibt auf der Welt, das gescheitert ist und gelungen ist. Oder Sie haben dann eine Frage an unseren Physiker und Chemiker, den Stefan Seeger, der weiss, wie man ein Experiment macht oder ob man ein Experiment überhaupt am gescheitsten sein lässt, weil es könnte ja etwas explodieren. Telefonnummer 0848 440 222. Diana Jörg nimmt das Telefon an. Oder schreiben Sie uns ein Mail, das ist studio@drs1.ch. Sie können auf unsere Homepage gehen, auf unsere Internetseite drs1.ch, findet rechts dort einen Link, einen Klick, wo Sie machen können. Das Mailformular geht auf. Schreiben Sie uns Ihr Experiment, das Sie im Alltag versuchen wollen oder wollen machen.
Thank you.
Ihres Eis, 6:30, der Treffpunkt Experimente. Ist das Leben ein Experiment an und für sich? Das ist natürlich eine grossartige Frage. Die kann niemand wirklich beantworten. Hingegen, wenn man sich durchs Leben bewegt, passiert gelegentlich Zeug und muss sagen, so mache ich es nie mehr, ich habe meine Erfahrung gezogen. Das ist vielleicht auch ein Teil vom Experiment. Experiment heute mit einer Köchin, mit einem Physiker, Chemiker, mit einem Journalist, der über Experiment schreibt und mit einem Musiker, der im Hauptbahnhof in Zürich experimentelle Musik macht. Dani Hitzig, der Kollege, der dort mit dem Musiker zusammen ist. Was läuft bis jetzt in Sachen Experiment? Musiker Alexander Curtius?
Man hört ihn im Hintergrund, er steht da mit in dieser riesen Halle, wo es wahnsinnig viel Platz hat. Vereinzelt bleiben die Leute stehen, aber mit einem gehörigen Sicherheitsabstand von etwa 10 Metern. Die meisten, die laufen aber einfach weiter, tun nicht die gleichen. Und die Einzigen, die sich bis jetzt wirklich interessiert haben für den Alexander Curtius, das sind Vertreter von der SBB, vom Bahnhof, die wollen wissen, ja, hat der Mann eine Bewilligung?
Er hat eine Bewilligung tatsächlich, wir haben das besorgt. Gibt es denn jetzt Leute, die du anhalten kannst und sagen, was macht der Typ da?
Das werden wir selbstverständlich machen nachher. Werden wir hören, ob die Leute finden, das ist gut, das braucht es. Das wäre schön, wenn es das mehr hätte im öffentlichen oder im halböffentlichen Raum. Es hat natürlich immer viele Leute am Bahnhof, aber es hat da so viel Platz, dass am Morgen um 9:37 sich das noch recht gut verteilt, trotz dieser Musik.
Trotz oder eben vielleicht gerade wegen dieser Musik. Wir wollen schauen, wie sich die Musik entwickelt, wie sich die Leute dort in der Hauptbahnhofhalle von Zürich in dieser grossen, wunderbaren Akustik zurechtfinden mit dieser Musik, Experimentalmusik. Experiment, jetzt kommen wir zu der Frau Giger, Vreni Giger. Wenn wir von Experiment reden, sind Sie immer leicht ein bisschen am Schmunzeln, wenn es um die wissenschaftlichen Experimente geht, aber Sie selber müssen ja auch gewisse Kenntnisse haben von Chemie und Physik. Nehmen wir jetzt eben das Beispiel Spaghetti, kalt abtun. Warum macht man das eigentlich nicht?
Gut, das hat mit der Stärke zu tun, wo das Mehl, ich sage jetzt bewusst Mehl in der Teigwaren hat. Wenn man das kalt ansetzt, dann tut die Stärke langsam den Kleber entwickeln. Und wenn dann der Kleber quasi voll entwickelt ist, dann haben wir nachher einen Bump und wir können die Spaghetti scheibchenweise abschneiden, weil es einfach zusammenklebt. Und wenn man es eben heiss, ins kochende heisse Wasser rein tut, dann tut der Kleber per sofort schliessen, also ich sage jetzt mal, Poren werden geschlossen und die Spaghetti bleibt als einzelne Spaghetti erkennbar.
Wie viel Physik und Chemie gibt es eigentlich für Sie in der Küche?
Ich glaube, es gibt wahrscheinlich einen Haufen. Ich tue mich mit dem nicht so befassen. Das ist einfach der Alltag von unserem Handwerk. Kochen ist ein Handwerk und das lernt man von Grund auf. Ich bin jetzt gar nicht der, der Sachen hinterfragt, wieso ist jetzt das so aus dem chemischen Bereich, also aus dem physischen Bereich raus. Für mich gibt es einfach gewisse handwerkliche Sachen, die einfach so sind. Das Gegenstück ist zum Beispiel der Herdöpfel. Ein Herdöpfel darf man nie heiss aufsetzen, weil sonst wird er nicht weich. Wie dort passiert es dann genau das Gleiche. Der Kleber tut auch sofort, also die Stärke vom Herdöpfel tut auch sofort verkleben und es entsteht wie eine Lederhaut aussendurch und die wird nicht weich. Also muss ich einen Herdöpfel kalt ansetzen, damit der langsam entsteht, jawohl, gar wird und nachher kann der bis innen weich werden.
Im Verlauf von Ihrer Karriere, Sie sind Köchin des Jahres 2002, im Verlauf von Ihrer Karriere hat es Sachen gegeben, die Sie durch Irrtum gelernt haben?
Sie
wissen einfach alles?
Nein, das nicht, aber man lernt ja immer weiter. Also natürlich gibt es Sachen, wo vielleicht mal schief gelaufen sind, aber es würde mir jetzt so spontan nicht wirklich etwas jetzt gerade so prägend einfallen.
Sind Sie denn eine Tüftlerin, wenn Sie jetzt, Sie arbeiten zwar auf der traditionellen, mit traditionellen Kochrezept, sage ich jetzt einmal. Gibt es denn Sachen, die Sie in dieser Tradition experimentell wieder in Gegenwart holen?
Ja, ich habe es vorher schon gesagt, ich bin das weniger, ich bin wirklich sehr ein traditioneller Mensch. Ich tue halt mehr das Produkt im Vordergrund stellen. Das heisst, wenn ich jetzt ein neues Produkt oder ein altes neues Produkt in die Hand bekomme, probiere ich das einfach zuerst einmal roh. Und dann tue ich es vielleicht einfach mal im Wasser rein kochen und probiere es dann wieder und versuche einfach den eigenen Geschmack und das Produkt im Vordergrund zu stellen, ohne dass ich es wirklich verbeugen muss, sage ich jetzt dem. Ich tue das nicht zuerst pürieren und dann pulverisieren und dann tue ich quasi das Wasser, das ich vielleicht irgendwie vorher ausgepresst habe und das Pulver wieder zusammen und tue es so essen. Das tue ich nicht. Also wenn ich eine alte Sorte Tomate habe, Tomate ist ja momentan das Produkt, das man auch in den normalen Leuten kennt. Man hat gerne verschiedene Tomaten, nicht mehr einfach nur die Orsol-Tomaten. Das ist doch schön, wenn man so richtig schöne Fleischtomaten hat und dann kann man einfach ein Stück abschneiden und dann isse ich das ein bisschen Salz drauf und fertig. Also
Gut, aber die Tatsache, dass Sie ja wissen, dass es so alte Sorten gibt, heisst ja, Sie müssen ja dem auf die Spur gehen. Sie haben also offenbar doch eine These, oder?
Ja, das sind natürlich Sachen, die man dann mit der Prospezia Rare, die tun jedes Jahr Sachen rausgeben. Man wird da informiert. Es gibt Literatur halt, ich sage jetzt halt auch in Bauernzeitschriften oder in Biozeitschriften, wo das gezeigt wird. Ich bin zum Beispiel am letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag haben wir einen Spaziergang gemacht am Untersee und dann haben wir bei einem Bauer einen Süssmost getrunken und dann hätte er dort Indianerbananen gehabt. Das habe ich noch nie gehört. Das ist ganz, das ist es. Eine Frucht, wo irgendwie aus Amerika kommt und der tut die jetzt bei uns kultivieren und das ist sicher etwas, wo ich jetzt nächstens mich damit befassen muss, weil das habe ich noch nie gehört und das klingt total spannend. Das sind dann halt Sachen, wo man mit offenen Augen durch die Welt geht und die Sachen anschaut und fragt, was ist denn das? Was kann ich mit dem machen? Oder wie schmeckt das? Oder kann ich das mal haben?
Aber dann sehe ich gleich, dass Sie so ein Produkt, ich tue Sie einfach ein bisschen plagen. Sie haben jetzt so eine Banane, die Sie hier sehen. Und jetzt reizt Sie das, das auszuprobieren. Jetzt müssen Sie doch mit dem ein Rezept machen.
Ja, natürlich. Da tut man dann einfach einmal, man liest ja den, der gibt ja dann auch, also mit dem können Sie zum Beispiel gute Konfitüren machen. Oder wenn Sie überreif ist, gibt es eine gute Creme. Der hat das und das Konsistenz. Und dann fängt man halt einmal an. Und dann ist es natürlich schon so, dann isst sich das einmal. Oder man tut das irgendwie in einem Rezept brauchen. Und dann denkt man, ja, vielleicht wäre dann ja. Und jetzt mache ich es vielleicht einmal noch so. Aber das sind in dem Sinn nicht für mich Experimente, sondern das ist mein Geschmackssinn, wo mir dann sagt, wenn ich jetzt die Indianerbanane mit Quark esse, ist sie vielleicht mit Ricotta auch fein. Also einfach, oder?
Oder das also so es gibt nicht Sachen, die man kann ausprobieren kann und sagen, das geht definitiv einfach nicht. Das ist eine Geschmacksverstauchung. Gut, es gibt Klassen mit Poulet-Geschmack zum Beispiel.
Ja, das würde ich nie essen.
Es aber gibt wenn ich etwas noch frage, täuscht ihr nicht mal oder seid ihr unsicher? Also es gibt ja so Nahrungsmittel, wo man denkt, entweder ist das extrem gut oder es ist extrem grusig. Aber ich weiss es noch nicht. Und dann geht es jemand anderem oder vertraut ihr einfach auf euren eigenen Geschmack?
Nein, da vertraue ich eigentlich schon auf meinen Geschmack. Andere haben eine rechnerische Begabung oder eine sprachliche Begabung und ich sage immer, ich habe eine geschmackliche Begabung. Also ich kann schon, also eben eine Bulle gelassen, das würde ich nie essen. Oder? Es gibt zum Beispiel von einem sogenannten Gourmet-Belieferer gibt es ein Glace von der Gänsestopfleber. Das habe ich einmal probiert und also das ist, also nein. Also,
muss man sagen, so, dass da geht man zu weit, oder?
Das ja, ist jetzt, irgendwie weiss ich jetzt.
Ist schon geschmacklos?
Also, nein, es ist, also das ist einfach irgendwie weit gesucht und doch nichts gefunden. Also eben, aber das ist meine persönliche Meinung und ich würde da jetzt auch gar niemandem irgendetwas. Ich finde es total spannend, wenn Leute solches Zeug machen, aber ich bin da halt wirklich eher ein bisschen traditionell und habe halt, mein Credo ist halt wirklich das Produkt im Vordergrund stellen und das nicht irgendwie noch zu verbeugen. Das ist einfach schön. Und ich kann halt nur wieder auf Tomaten so kommen, wie das ist so das typische. Also, es gibt jetzt schon Tomaten, ich esse noch keine.
Aha. Sie sind einfach noch nicht. Jahr Tomaten.
Ja, natürlich gibt es schon das ganze Jahr Tomaten, aber es gibt auch jetzt schon Schweizer Tomaten, aber die sind einfach noch nicht gut. Also, muss ich es einfach ehrlich sagen. Ja. Oder auch die Erdbeere. Also, ja, es gibt dort sicher schon anständige Erdbeere, die sicher schon gut schmecken, aber bis denn das Erdbeere kommt, wo ich will, das wird Anfang Juni, Mitte Juni, bis das da ist.
Ich sehe schon, Sie sind ein bisschen konservativ.
Ich bin sehr konservativ, ich will, was also, Essen anbelangt.
In Sachen Tomaten kann ich Ihnen bestens folgen. Ich habe meine Mutters Tomaten noch im, so quasi sogar noch im Gaumen und finde die Tomaten nicht mehr. Herr Professor Seger, wie ist das für Ihnen? Für Sie, wenn Sie da zuhören, jetzt eine Köchin, die erzählt, Experiment braucht es eigentlich so gar nicht.
Ja, ich glaube, die Frau Gückler macht viel mehr Experimente, als sie denkt. Sie versucht nämlich doch immer wieder neue Dinge und auch wenn sie alte Sorten irgendwie bekommt und versucht sie natürlich gute Gerichte zu machen. Und vielleicht funktioniert das immer beim ersten Mal, dass es perfekt ist. Vielleicht muss sie dann aber doch ein bisschen probieren und vielleicht mit den Gewürzen spielen. Und dann ist es eben schon ein Experiment, ohne dass es gleich hochwissenschaftlich sein muss.
Ja, okay. Das ist, also gibt es doch gewisse Abstufungen in Sachen Experimente. Hochwissenschaftliches Experiment, können wir das kurz klären? Was ist ein hochwissenschaftliches Experiment?
Also wenn wir jetzt zu den Spaghetti zurückkommen, ja, dann wurde irgendwann mal geprüft, wie kann man denn diese Spaghetti besonders gut kochen und in kaltem Wasser geht's eben nicht und in heißem Wasser geht's dann gut. Das ist mal ein Experiment, das ist so phänomenologisch sozusagen, also man beobachtet das, dann ist das gut. Dann kommen aber vielleicht Wissenschaftler, die Chemiker oder Physiker, was auch immer, kommen jetzt und schauen sich an, ja, warum klebt das denn da überhaupt? Und dann untersuchen die Stärke. und dann stellen die fest, aha, das Ganze verklebt so. So, dann haben wir das schon mal wissenschaftlich geklärt und dann kommt vielleicht der Nächste und sagt, Moment, dann schauen wir uns doch diesen Klebeprozess mal an. Können wir denn mit diesen molekularen Strukturen nicht vielleicht irgendwas entwickeln und am Ende haben wir einen super tollen Kleber, den wir industriell oder im Haushalt einsetzen können. Und so entwickelt sich das eben Stück für Stück über viele, viele, viele Experimente immer weiter. Und das ist sozusagen die Innovation am Ende.
Frau Giegel, sehen Sie, vielleicht schaffen wir es ja noch aus irgendeiner von Ihren Prozessen.
Ja, neue Kleberfüll. Super Kleberfüll.
Treffpunkt auf der Seite zum Thema Experiment. Es gibt ein Experiment, wo öffentlicher Raum stattfindet, zum Beispiel eben ein Musiker, wo, wer weiß, vielleicht die Leute sogar irgendwo berührt oder vielleicht sogar schockiert oder vielleicht sogar ärgert. Das machen wir als Nächstes hier im Treffpunkt auf dem Eis. Das heisst, mit dem Treffpunkt am 11 Minuten vor 10 zum Thema Experiment. Wir sind jetzt in der Bahnhofhalle vom Hauptbahnhof Zürich. Dort ist unser Reporter, der Dani Hitzig. Bei ihm ist der Experimentalmusiker, der Alexander Curtius.
Jawohl, und er hat schon etwa eine halbe Stunde lang jetzt da Musik gemacht. Alexander Curtius, wie war das?
Ja, ich musste mich auf den Raum ein bisschen einstellen. und ein bisschen hören, spielen und gleichzeitig hören. Und das ist für mich immer wichtig, zu hören, wie reagiert der Raum, wenn ich spiele. Und aus dem entsteht dann eigentlich, was ich spiele, weiterspiele.
Und was hat Ihnen der Raum gesagt in dem Sinn? Wie sollen Sie spielen?
Also zuerst einmal hat es eine sehr grosse Akustik. Erstmal hört man nichts, hört man sich selber nichts und dann muss man aufhören und dann merkt man aber, es geht weiter. Denn tiefe Töne sind sehr stark und man muss sehr laut spielen, um etwas zurückzubekommen.
Wenn man ein Experiment macht, hat man vorher Erwartungen, wie es rauskommt. Wie sind Ihre Erwartungen gewesen?
Also für mich ist es natürlich einmal ein Traum gewesen, wenn ich da durchgelaufen bin, da mal können spielen. Das ist einfach ein Traum gewesen. Die Erwartung ist gewesen, eben ein grosser Raum, eine grosse Akustik und eine spezielle Situation, weil Leute laufen durch. Eigentlich ist es ein Durchgangsraum und gleichzeitig ist es ein ganz speziell architektonisch gestalteter Raum, der eigentlich dazu einlädt, etwas aus dem zu machen.
Sie haben auch schon verschiedene anderen Orte mit grossartiger Akustik gespielt. Wie war jetzt das im Vergleich gewesen?
Ja, das ist meistens in sehr einsamen Situationen, zum Beispiel in einer Höhle in Italien, in einer Felshöhle, die man vom Meer befahren kann. Man hört das Meeresrauschen und hat eine enorme Akustik. Und ich habe schon viele, viele Stunden in dieser Höhle verbracht und Aufnahmen gemacht und gehört und Klänge entwickelt. Und da ist natürlich Natur sehr stark. Natur, Klang. Und da ist das Gespräch eben zwischen dieser Höhle und mir und was aus dem entsteht.
Und da ist natürlich ganz eine andere Situation. Da laufen auch jetzt, wo keine Stosszeit ist, doch Dutzende von Leuten vorbei, jede Minute. Wie war das für Sie gewesen, mit diesen Leuten zusammen? Wie haben die reagiert auf Sie?
Also zuerst einmal haben sie eigentlich kaum Kenntnis genommen. Ich habe angefangen zu spielen. Das ist ja eigentlich eine Unmöglichkeit, sich irgendjemand herzustellen und einfach zu spielen. Und dann macht man das. Und dann habe ich erst einmal eigentlich keine Reaktion direkt können wahrnehmen. Wenn ich spiele, tue ich manchmal auch die Augen zu. Aber man merkt ja, ob jemand einen Weg nimmt und ob er dann plötzlich bleibt stehen oder ob er weitergeht. Natürlich ist es ein Durchgangsraum und das ist ein bisschen gegen den Strom schwimmen.
Und es ist ja so, dass man da eigentlich nicht darf Musik machen. Über das werden wir nachher reden mit dem Mediensprecher von der SBB, Daniele Palecki. Interessantes Detail vielleicht noch. Wir haben, wo Sie gespielt haben, in der Hälfte haben wir ein Täfeli angestellt, direkt vor Sie, live auf Sendung DRS1. Und dann sind plötzlich mehr Leute stehen geblieben. Das ist eine Form von einem Experiment. Dann haben die Leute plötzlich das Gefühl, jetzt passiert noch etwas Zusätzliches. Haben aber Pech gehabt. Sie haben einfach wunderschön weitergespielt. Nach den 10 Nachrichten, Joschi Kühne, werden wir uns selbstverständlich noch mal hören. Und danach hören wir natürlich auch, wie das tönt, wenn der Alexander Curtius da mit dieser wunderbaren Akustik spielt und in Dialog tritt mit dem grossartigen Raum. Und selbstverständlich erfahren wir auch, warum man in diesem Raum das Experiment nicht jeden Tag machen kann und wieso wir da eine Extrabewilligung braucht haben von der SBB.
Der Dani Hitzig in der Bahnhofhalle vom Hauptbahnhof Zürich. Und wir erfahren in der nächsten Stunde auch, was es für ein Stoff ist, der nicht nass wird, für was es überhaupt so einen Stoff braucht und warum dass man so einen Stoff erfunden hat. Das dann mit unserem Gast, Stefan Seger. Er ist beim Physikalisch-Chemischen Institut an der Universität Zürich und hat den Stoff so quasi erfunden.
Niemals richtig traurig, nur deswegen.
Treffpunkt auf dem Eis mit dem Joschi Kühne und mit Gästen, die wissen, was Experiment bedeutet. Sie selber wissen das selbstverständlich auch, was Experiment sind. Sie daheim. Es hat zum Beispiel ein Hörer angerufen und gesagt, der Roger Germann, Ehe ist ein Experiment. Wir reden dann noch mit dem Roger Germann, wenn wir wissen, was er genau darunter versteht. Oder mit der Christine Probst. Sie hat Ross, Araberpferd, und hat mit diesen Ross etwas experimentiert. Wie nimmt man die als Halfter? Erfahren wir in dieser Stunde auch. Wir erfahren aber auch, ob es jetzt tatsächlich stimmt. 9,95 wird mehr gekauft als 10 Franken oder 99,90 ist erfolgreicher als 100 Franken oder ein Stoff, der nicht nass wird, der ist tatsächlich erfunden worden, der gibt's. Der Physiker und Chemiker Stefan Seeger ist da bei uns im Studio und erklärt uns das Experiment und vor allem, wie es zustande gekommen ist. Treffpunkt Experimente auch mit einem Gang ins in Hauptbahnhof, in die Halle vom Hauptbahnhof. Dort haben wir einen Musiker, den Alexander Curtius. Er bespielt demnächst den grossen Raum und wir wollen schauen, ob sich die Leute auch bespielen lassen.
Oh, amor sincero, un amor enter mi vida, un amor que por cuanta dure tempo non duro di mi vida, mi chiedo un amor di verdad, un amor con felicidad, un amor con cariño, con por cuanta tur tristeza. Quiero un amor con fuerza, con ta respeta, nos amor. Me quiero un amor, mi nishona, con Jesús de nos vida. Me quiero un amor, con coraje, un amor, quien de color. Me quiero un amor, un amor, un amor, gente de mi vida.
Das heisst Treffpunkt Experimente. Wir reden über das Kochen, wir reden über Stoffe, die wasserdicht sind. Das haben wir noch nicht erfahren. Ich tue sie jetzt immer ein bisschen lustig machen, dass sie dranbleiben und weiterhören. Wir reden allgemein über Experimente. Meine Gäste im Studio, das sind der Physiker und Chemiker Stefan Seger, das ist der Reto Schneider, Journalist. Er hat ein Buch herausgegeben über das Buch der verrückten Experimente. Es ist ein zweites Buch mittlerweile. Und dann haben wir eine Köchin dort, das ist Fanny Giger, die gerade vorne gesagt hat, über Kochen kann man die ganze Zeit reden, das ist einfach emotional. Da muss man gar nicht viel experimentieren, muss einfach gern haben und es muss gut gemacht sein. Und ich sehe, meine Gäste unterhalten sich bestens über das Thema Kochen. Was ist Hunger? Wie kann man das herausfinden? Was braucht es, um den Hunger zu stillen? Wie kann man das experimentell nachforschen? Experiment haben wir aber auch mit einem Musiker im Hauptbahnhof. Da ist der Alexander Curtius. Er ist ein Experimentalmusiker, ist auch ein Künstler, der selber gestaltet mit Holz. Er ist auf jeden Fall jetzt ganz toll begeistert, dass er in dem grossen Raum dort darf spielen. Er hat uns vorne gesagt, dass er den Raum will erfahren und erspielen und jetzt etwas zurückgeben können. Jetzt, Dani Hitzig, wie weit ist unser Künstler, der Alexander Curtius? Respektive, wieso darf er überhaupt spielen dort?
Ja, ich würde sagen, er geniesst jede Minute, wo er kann spielen kann, wo die Bewilligung gültig ist. Und Stichwort Bewilligung, bei mir ist jetzt der Daniele Palecki, Mediensprecher von der SBB. Wieso braucht es überhaupt eine Bewilligung?
Ja, der Bahnhof Zürich ist natürlich sehr ein attraktiver Raum. Man muss sich vorstellen, da sind etwa 350'000 Personen, die jeden Tag durch den Bahnhof durchströmen. Das zieht natürlich alle Leute an, die wollen Unterschriften sammeln, die wollen Müsterli verteilen, die wollen auch betteln, die wollen musikalische Darbietungen mit dem berühmten Hut vorne dran. Und das wird dann einfach zu viel. Und dann haben wir eingeführt, dass es für solche Anlässe eine Bewilligung braucht.
Und es ist ja auch nicht wirklich ein öffentlicher Raum da, der gehört jemandem.
Das ist eigentlich ist schon öffentlicher Raum, zeigt sich daran, dass natürlich jeder da rein kann kommen, der möchte. Aber er gehört der SBB und wir möchten da einfach mit unserer Bahnhofordnung gewisse Regeln und Ordnungen reinbringen. Weil sonst wird es turbulent und wir wissen einfach, unsere Fahrgäste, die möchten eigentlich in der Regel in Ruhe können zu ihren Zügen gehen.
Was hat es denn schon so für Anfragen gegeben, vielleicht die verrücktesten, was da die Leute hätten wollen machen oder aufführen da rein?
Ja, da gibt's natürlich, da sind eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das geht von Tanzdarbietungen, Musik, bis zu Jonglagen, Zirkus machen. Wir sind nicht grundsätzlich dagegen, sondern wenn es so wirklich grosse Anlässe sind, wo viele Personen da sind, wo es auch eine entsprechende Infrastruktur braucht, zum Beispiel Stromleitungen oder auch Sicherheit. Ich möchte da nur an Traviata erinnern oder an die Operaufführung, die im letzten Herbst stattgefunden hat. Das ist mit einem gewissen Aufwand verbunden und da möchten wir dann eigentlich schon wissen, wer so etwas vorhat.
Und selbst ist natürlich der Inbegriff von einem Experiment gewesen, also eine Opernhausaufführung da im Bahnhof zu inszenieren. Das wollen wir aber nicht verschweigen. Das ist natürlich auch ein Geschäft für die SBB und Rail City, also quasi die Liegenschaftenabteilung von der SBB. Da ist schon Beachvolleyball gespielt worden, immer an der Weihnacht gibt es ein Christkindlmarkt etc. etc. Was kostet es denn, wenn man die Hallen einen Tag lang mieten will?
Das kann ich jetzt gerade so nicht sagen. Es kommt ein bisschen darauf an, auf den Aufwand, den wir haben damit, wie lange die Veranstaltung dauert, wie viel Platz das sie auch einnimmt. Das sind immer wieder unterschiedliche Preise, die da natürlich mit angesetzt werden.
Jetzt spielt Alexander Curtius da seit rund einer Stunde. Sie sind seit 20 Minuten auch da. Was haben Sie für einen Eindruck von unserem Experiment?
Ja, ich finde, ich bin fasziniert von dieser Akustik und ich muss Ihnen eins gestehen, ich habe gedacht, früher, wo die Bahnhofshalle gebaut wurde, sind noch Dampflocken 8 Gleise bis da reingefahren. Heute haben wir noch die Querhalle, wo die 15 Gleise da vorne stehen, aber früher die Dampflocken und ich könnte mir vorstellen, das Schnauben und das Pfeifen von diesen Dampflocken ist wahrscheinlich auch zum körperlichen Erlebnis geworden, bei dieser Akustik, die wir da rein haben. Und auf die Idee hat mich der Herr Curtius gebracht.
Danke vielmals, Daniele Palecki. Und jetzt würde ich vorschlagen, nehmen wir doch einmal 30 Sekunden oder eine Minute live mit vom Alexander Curtius aus der Bahnhofhalle vom Zürcher Hauptbahnhof. Sie hören ganz gebannt zu. Wie gefällt es Ihnen?
Ja, unheimlich schön. Der Hall da innen. Ich denke nicht mehr, irgendwo spielt noch einer mit. Irgendwo, aber es ist irrsinnig schön. Jetzt können wir dem gerade reden, so schön ist es.
Und wie gefällt es Ihnen?
Mir gefällt das sehr gut, weil der Schwiegersohn tut auch Saxophon blasen.
Mal, das kommt jetzt live am Radio. Und hätten Sie gerne, wenn das mehr erlaubt wird, weil es braucht eine Bewilligung für das?
Ja, natürlich. Es ist halt der Platz da drinnen. Für was? Das hat man ja für das. Soll man etwas machen? Unser Grosskind spielt auch Saxophon. Darum früher sollen wir erst recht, so schön ist. Sollen das nur erlauben? Ja, ja, zahlen die Steuern.
Sie schauen da gebannt zu oder hören gebannt zu. Gefällt es Ihnen?
Es gefällt mir, ja. Durch den Hall, der hier entsteht und wieder Hall, schon interessant, ja. Man muss erst mal drauf kommen auf sowas.
Was Sie hier sehen, ist ein Experiment. Wir sind live auf Sendung mit DRS 1. Eigentlich ist es verboten, hier Musik zu machen. Würden Sie das begrüßen, wenn das häufiger gemacht würde?
Ja, dann wäre es nicht so traurig manchmal. Auf Bahnhöfen ist es manchmal sehr traurig. Das finde ich in Ordnung.
Danke. Sie laufen da jetzt durch, haben Sie keine Zeit?
Nein, ich komme von der Ferien und muss arbeiten.
Wie finden Sie, dass das hier in der Bahnhofshalle Musik gemacht wird?
Ja, das finde ich natürlich cool. Gefällt mir. Wow.
Eigentlich ist es ja verboten, man braucht eine Bewilligung. Wäre es schön, wenn es das mehr gibt?
Ja, absolut. Also ich komme von Bern und wenn es in Bern läuft, da braucht man sehr viel Bewilligung für das. Und ich fände es eigentlich schön. Ja, ich bin jetzt gerade Rom gewesen, das sieht man jede Strassenecke, muss ich, ja. Wäre schön, wenn es mehr gäbe.
Das ist ein Experiment, der macht jetzt relativ freie Musik. Gefällt Ihnen das?
Ich finde es speziell, aber ich könnte es nicht zu jeder Tageszeit hören. Jetzt finde ich es lustig, mal. Aber es kommt ein bisschen auf die Stimmung drauf an.
Sie müssen weiter. Gute Reise. Wie gefällt es Ihnen?
I don't speak much German.
How do you like it?
It's good.
Der Herr, ich glaube, ist ein Inder, würde ich sagen, hat nur Handzeichen gemacht, Daumen rauf. Und es ist doch interessant, dass die grosse Mehrheit der Leute, die wir jetzt gefragt haben, eigentlich das Experiment mehr hören will, findet, das ist etwas, wo die Halle gehört, mit dieser wahnsinnigen Akustik. Jetzt fragen wir nochmal den Herr Curtius, Alexander Curtius. Wie war es?
Ja, jetzt muss ich langsam wieder auftauchen von einem Klangrausch. Es ist unglaublich, hier rein zu spielen. Leute kommen vorbei, hören, aber man ist ganz, also ich bin im Moment ganz in dem Klangelement und es ist extrem inspirierend. Ideen fließen und ich könnte spielen und spielen.
Sie haben von anderen Räumen erzählt, zum Beispiel von der Brücke in Schiers. Was ist der Unterschied zu der, wie heißt die Brücke nochmal?
Also die heißt Salgina-Tobelbrück, ist 1920 erbaut, ist ein super modernes Gebäude oder Konstruktion, Betonbrücke, und man kann von unten reinlaufen, vom Träger, und es hat einen Raum, der wird immer enger, und das bedeutet auch, dass der Klang eng ist, tönt, aber einen unheimlich langen Nachhall.
Und im Vergleich jetzt mit der Bahnhofshalle?
Ja, man ist natürlich erst einmal in der Stille, in der Einsamkeit, und Akustik ist ja kleiner, aber länger. Und es kommt viel mehr zurück von dem, wenn ich spiele. Hier geht es verhallt sehr stark.
Interessant ist noch, dass ein Passant uns gesagt hat, gehen Sie dort in die Querhalle, dort hört man es viel besser. Weil effektiv da, wo wir stehen, hören wir ja noch das Rauschen oder den Lärm von der Baustelle, vom Durchgangsbahnhof. Und an jedem Ecken im Bahnhof tönt das, was Sie spielen, Alexander Curtius, wieder ein bisschen anders. Wir könnten da noch lange weitermachen, aber ihr habt viele Gäste im Studio, Joschi Kühne. Und vor allem lassen wir Alexander Curtius jetzt seine Bewilligung noch voll ausreizen. Bis um 11 Uhr kann er noch mal in seinen Klangrausch eintauchen. Und wir gehen zurück ins Studio Zürich.
Der Dani Hitzig im Hauptbahnhof Zürich. Ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl gehabt, natürlich der Alexander Curtius gönnt sich jetzt das Vergnügen, macht vor allem auch über die ein Experiment für sich selber. Ich kann mir vorstellen, dass in der Wissenschaft ein bisschen anders läuft. Dort denkt man, das sei der Dienst an der Menschheit. Wenn wir überprüfen, in ein paar Minuten braucht es einen Stoff, der wasserdicht ist.
Whatever happened to magic place for us to be. So far away, where only we belong. Did they steal your dreams from you? You know I will pull you through. And maybe love will help us to begin. Maybe love will help us to begin to free the child within. Free the child within. Free the child within. Free the child.
Randy Crawford, Free the Child, da auf dem Eis. Ein bisschen Stille am Morgen früh und ein bisschen nachdenken darüber, was soll es denn mit dem Leben? Was machen wir also in dem Leben? Was bringt uns das Leben überhaupt an Neuigkeiten, wenn man denkt, was Menschen im Verlauf der Entwicklung alles entdeckt und erforscht und erfunden haben? Und das alles auf experimentellem Weg. So behaupte ich jetzt einfach irgendwie. Es hat sich alles durch Versuch und Irrtum irgendwie ergeben. Frage jetzt den Physiker und Chemiker, den Stefan Seger. Kann man das so kurz und bündig zusammenfassen? Das Leben ist ein Experiment.
Das Leben ist sicherlich für jeden ein Experiment. Das Schöne daran ist vielleicht, aber auch das Schwierige, dass man natürlich jetzt nicht das Ganze nochmal wiederholen kann. Also kann ich sagen jetzt, okay, das war jetzt ein Fehler, Irrtum, falscher Weg, ich gehe zurück und fange nochmal anders an. Das, man muss dann eben immer mit der Situation neu klarkommen, aber das ist dann wieder ein neues Experiment.
Sie sind in Ihrem Alltag natürlich eben gerade der typische Fall, wo immer wieder experimentieren muss, weil das gehört zu Ihrem Beruf. Sie haben jetzt eben einen Stoff entwickelt, wo nicht mehr nass wird. Für was brauchst du den Stoff?
Naja, ein Stoff, der nicht mehr nass wird, hat natürlich schon einige Anwendungsfelder und Anwendungsmöglichkeiten, wenn man dran denkt, ganz klassisch diese Outdoor-Bekleidung. Also wenn man draußen im Regen rumläuft und dann hat man jetzt die Kleidung nass, das möchte man nicht und es wäre einfach schön, wenn die komplett trocken bliebe. Das ist ein Beispiel. Es gibt aber auch andere Anwendungen. Wir bleiben nicht einfach nur beim Stoff. Beispielsweise für Holzimprägnierung ist das ein Thema oder für Glasbeschichtung, das Wasser dann eben sehr schnell abperlt und damit gleich auch noch Schmutz mitnimmt. Dann hat man einen selbstreinigenden Effekt, muss dann nicht mehr die Flächen reinigen und noch, es gibt noch eine ganze Reihe anderer Möglichkeiten.
Jetzt haben wir doch den Stoff mal schnell anschauen. Sie haben uns den mitgebracht, ja. In so einer kleinen Schachtel. Ist das jetzt eine explosive, geheime Schachtel, die Sie unter Verschluss haben und mit Bodyguards müssen da bringen?
Nein, so schlimm ist es nicht. Also ich trage die jetzt schon ein paar Wochen hier immer mit mir rum und in der Schachtel ist einfach nur ein ganz normales Stück Stoff.
Sieht aus wie
Polyester irgendwas.
Nasdurch von
Und das haben wir eben beschichtet jetzt mit unserer Technologie. Und wenn man das jetzt, ich habe da mal ein Glas Wasser hier dabei, wenn man das jetzt eintaucht, das sieht man, dass es jetzt da drin ist und dann sieht man es aus und das ist komplett okay. Trocken.
Jetzt haben wir unsere Köchin Vreni Giger fragen, wenn sie es nachprüfen, ob das wirklich stimmt.
Ob es nass ist oder nicht? Nein, es ist
trocken. Es ist total. Darf ich es auch mal?
Ja, gerne.
Gut, aber vielleicht nochmal drei, vielleicht ist ein Trick dahinter.
Nein, es ist kein Trick dahinter.
Herr Schneider, glauben Sie das jetzt einfach so?
Ja, da habe ich kein Problem, das zu glauben.
Also. Aha.
Aber es perlt etwas ab.
Ja, das sind kleine Fasern hier, die vom Stoff abgehen. Das liegt einfach daran, dass das ein neues Stück Stoff aus der Produktion ist.
Heißt das jetzt, je mehr, dass sie es brauchen und reintun, dass es irgendwann halt dann doch durch die Beschichtung geht weg und dann ist es halt?
Ja, das hat meistens ein Experiment zur Folge, dass es dann wieder neue Fragestellungen und Aufgaben gibt und dann muss man wieder neue Experimente durchführen. Und in dem Fall ist es jetzt natürlich so, dass für einige Anwendungen die Dauerhaftigkeit erstmal untersucht werden muss, dann muss sie verbessert verbessert werden. Das ist zum Beispiel beim Kleidungsstück, das man trägt, sicherlich sehr anspruchsvoll. Bei anderen Anwendungen, wenn ich jetzt mal an Markisen zum Beispiel oder technische Textilien denke, ist das weniger ein Problem, weil die einfach nicht so stark mechanischer Belastung beispielsweise ausgesetzt sind.
Wie ist jetzt die Entstehung von dem Stoff, von dieser Beschichtung gekommen? Ist das jetzt ein Gedanke gewesen, ein Blitz? Ich will jetzt einen Stoff, wo wasserdicht ist.
Ja, es ist ein bisschen anders gewesen. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit Oberflächenbeschichtung und hatten auch hier wieder ein Experiment geplant. Experimente, da weiß man eben nie, wie sie am Ende ausgehen. Wir wollten mehr im biologischen Bereich eigentlich etwas machen und haben dann das Experiment durchgeführt und dann haben wir festgestellt, dass plötzlich hier da das Wasser gar nicht mehr auf der Oberfläche bleibt und extrem abperlt, so wie wir es eigentlich noch nie beobachtet haben und wie es auch eigentlich in der Literatur auch noch nie beschrieben wurde.
Also das war eine Zufallsentdeckung?
Das ist zum Teil eine Zufallsentdeckung gewesen. Wir haben nicht mit einem solch starken Effekt gerechnet und wenn der Effekt, ich sag mal, nur halb so stark gewesen wäre, würde es kein Mensch interessieren. Jetzt ist es eben anders. Insoweit ist das natürlich so eine Traumstunde eines Wissenschaftlers sozusagen. Ja.
Jetzt kommt natürlich auch die Frage auf nach Gefahren zum Beispiel. Das ist eine Beschichtung, wo man sich fragen kann, wie gefährlich ist das die Beschichtung? Ja. Nachher, haben Sie das schon vorausgehend oder sind das weitere Schritte, die Sie jetzt klären? Ja.
Also zunächst mal ist natürlich die Frage, wenn man sowas macht, dann untersucht man das Ganze, schaut sich die Struktur an, da gibt es dann analytische Methoden und man weiß dann, was man da hat. Und dann stellt sich schon die erste Frage, lohnt sich das da weiterzumachen? Wenn das jetzt extrem toxische Substanzen wären, dann würde man sagen, ja, das hat so keinen Sinn, da finden wir keine Anwendungen für, wir lassen das. In dem Fall ist es anders. Hier handelt es sich um Silikonstrukturen. Silikon ist überall präsent, Dichtungsmittel, Implantate, die werden ja sogar in Organismus, in Körper eingebaut und sind deshalb überhaupt nicht toxisch. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangssituation und natürlich muss man jetzt für die einzelnen Anwendungen dann immer nochmal überprüfen, funktioniert das so, kann man das machen, was haben wir für, welche Gefahren haben wir und so weiter. Das sind wieder neue Experimente.
Gibt es natürlich auch die Frage nach Reißfestigkeit und eben, wie Sie gesagt haben, oder wie Sie gesagt haben, Belastbarkeit und Dauer dieser ganzen Geschichte. Jetzt gibt es jetzt schon Leute, die sich bei Ihnen gemeldet haben und gesagt, Herr Professor, jetzt wenn wir in den Handel kommen mit Ihnen, jetzt muss was laufen.
Ja, es gibt eine ganze Reihe Unternehmen, auch bekannte Marken, die sich gemeldet haben, mit denen sind wir im Moment gerade im Kontakt. Wir sind auch dabei, jetzt die ersten gemeinsamen Projekte zu starten und das werden jetzt auch die nächsten 1-2 Jahre wieder eine Reihe von Versuchen und Experimenten sein, um dann am Ende zu sehen, wir haben ein Produkt oder wir müssen noch ein Jahr arbeiten, bis ein Produkt entsteht und man kann das dann wirklich einsetzen in der Praxis.
Der Alltag von einem Chemiker, Physiker besteht aus lauter Experiment, so sehe ich das. Sie sind aber noch unverletzt bis jetzt, also
absolut.
Wie entsteht denn Experiment? Experiment, haben Sie eine Crew, wo Sie Brainstorm machen und sagen, lass uns was erfinden?
Ja. Also grundsätzlich ist das so, dass natürlich sowas nicht einfach von einem Einzelnen erdacht und entwickelt wird. Das ist immer ein Team. Wir sind auch ein kleines Team von Forschern, diskutieren das immer wieder durch, wie man jetzt am besten vorgeht, was man macht und hoffentlich kommt am Ende dann das gewünschte Ergebnis raus. Ja.
Jetzt haben wir unseren Autor, der Reto Schneider. Er sammelt wissenschaftliche Experimente. Wäre das jetzt das Experiment, wo Sie das Buch würden aufnehmen?
Ja, was soll ich sagen, das ist mir jetzt fast ein bisschen zu wenig verrückt.
Oder zu wenig spektakulär.
Bei den Experimenten, die ich darüber schreibe, also man muss natürlich an einem Laien in relativ kurzer Zeit können klar machen, was so wahnsinnig verrückt ist an diesem Experiment.
Der Stoff ist trocken, es läuft kein Wasser durch.
Ja, überlegen wir es, sagen wir es so.
Beim Buch Nummer 4, Frini Giger, Sie als Köchin, könnten Sie mit so einem Stoff etwas anfangen?
Also in der Küche nicht. Wüsste jetzt nicht, also super kann ich da ja nicht durchpassieren, die geht ja nicht durch.
Also super kann man nicht passieren, sie möchte also, andere Möglichkeiten, vielleicht als Berufskleidung?
Als Berufskleidung, ja, und wenn
man
nicht
schwitzt, in die Schweiz kommt, ja.
Ja, und wenn man nicht mehr, also es müsste ja dann auch noch atmungsaktiv sein. Und
das ist es, ja.
Das ist es, ja. Gut. Aber nein, ich könnte mir es jetzt nicht vorstellen, dass es, ich denke, der Stoff wäre wahrscheinlich für Berufskleidung zu teuer. Nehme ich jetzt mal an, als dass man das, ich weiß es nicht, aber ich kann mir es...
Sie sehen keine Verwendung dafür, Sie sind ja eher in Ihrer Berufswelt nicht so experimentierfreudig, haben Sie uns ganz am Anfang gesagt. Ich bezweifle, dass ihr länger mehr.
Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht tut das, ich empfinde mich als nicht so experimentierfreudig.
Wir werden nachher mit Ihnen darüber reden, wie das aussieht in der Küche bei Ihnen, wie Sie ein Gericht zum Beispiel entwickeln. Und vielleicht gibt es ja auch Fragen von unseren Gästen, vom Herrn Seger oder vom Herrn Schneider, die etwas wissen wollen über Küchengeschichten. Das heisst Treffpunkt Experimente, jetzt mit der Hörerin Christine Probst. Sie hat zwei Araberpferde und hat das Experiment gemacht. Sie hat das Ross, glaube ich, mit einem Kind am Bahnhof geführt und hat gelernt, dass das Ross ja gar kein normales Halfter braucht. Haben Sie denn da negative Erfahrungen auch noch gemacht? Ist es gefährlich gewesen, Frau Probst?
Nein, ich habe einfach immer wieder gehört, ja, das muss sein, man muss drauf mit Grenzen reiten, sonst hat man keine Gewalt über drauf. Ohne Grenzen, das sind gefährlich. Und meine Vollblutarabenstute haben wir etwa gerade seit einem halben Jahr geritten. Und eben dann habe ich das Mädchen auf den Bahnhof gebracht und die im Halfter geführt. Und sie ist ohne Sattel draufgehockt. Und beim Heimweg habe ich gefunden, ich könnte auch so drauf hocken, statt heimlaufen. Und dann ist das gut gegangen. Mir ist einfach nur der Stallhalfter und dem Strick, also ohne, dass ich da zwei Zügel in den Händen hatte. Und das Ross hätte ja eigentlich in diesem halben Jahr noch nicht sehr viel können. Und das ist sehr gut gegangen. Und nachher habe ich die allerdings diese dressurmässig und springmässig ausgebildet und Dressurprüfungen gemacht. Und aber jetzt reite ich sie, jetzt ist sie mittlerweile 21, jetzt reite ich sie seit etwa 15 Jahren in Freizeit immer ohne Grenzen und der Wallach, der kommt mit kleinen Kindern, die 5-6-jährig waren, ohne Grenzen. Das geht immer sehr gut. Es ist noch nie etwas passiert.
Da sind wir froh, dass Sie gesund sind und dass Sie das Experiment gewagt haben. Merci vielmals, ja. Herr Probst. Jetzt haben wir den Herr Roger German am Telefon. Er sagt, die Ehe sei ein Experiment. Haben Sie denn wie viele Ehen schon hinter sich?
Also wir sind jetzt 15 Jahre geheiratet und wir sind eigentlich, wir haben vorher nicht zusammen gewohnt und wir haben uns zusammenleben müssen, also müssen, ist ja klar, wenn man verheiratet ist und es ist nicht immer einfach gewesen und wir hätten ein paar Mal gerne den Battle angerührt, aber uns hat einfach der Glaube hat uns zusammengehalten und dann sind Kinder gekommen. Man kann sagen, pro Kind rutscht das Eheleben ein bisschen auseinander. Es kann auseinanderrutschen, weil vielleicht ich oder sie das Gefühl hat, es kommt zu kurz. Und mittlerweile sind es 4 Kinder und wir sind jetzt 15 Jahre zusammen.
Also ist das Experiment für Sie auch gelungen, oder? Rundum scheitert ja ab und an wieder einmal eine Ehe. Wie beobachten Sie denn das?
Ja, also... Ich meine, dass wir gemerkt haben, wir haben eine Krise, haben wir halt auch Rat bei Leuten gesucht, die schon länger verheiratet sind, die schon über 30 Jahre verheiratet sind. Das war sparsam für die Seele, weil denen ist es ja nicht anders ergangen. Und wir haben auch Kindererziehungsseminar gemacht, weil in der Ehe gibt es immer wieder Meinungsverschiedenheiten, wie man Kinder erziehen sollte. Und vielleicht ist der Mann dann eben der, der sagt, ja, es geht so, und die Frau ist den ganzen Tag um Kind. Und wir haben dann eben Pep for Kids gemacht. Das ist ganz eine gute Sache. Es wird wirklich viel vermittelt und es ist eine Hilfe. Das ist wichtig. Und das Experiment in dem Sinn ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben ja gesagt, bis das der Tod uns scheidet. Und wir wollen das eigentlich durchziehen.
Okay, wir wünschen Ihnen viel Glück bei dem Experiment oder vor allem wünschen Ihnen Liebe und Erkenntnis. Merci vielmals, Herr German.
Papou, surtout tu m'appelais. Te pendais à mon cou quand la vie t'effrayait. Moi j'étais là pour te construire le plus joli des avenirs. Est-ce que j'y suis arrivé? C'était le temps béni des cours de récré. Les rues de Paris que tu découvrais dans nos regards remplis d'étoiles, la vie brûlait comme aujourd'hui. Mais sans cette nostalgie, adieu l'enfance et l'innocence de ces années lointaines, de ce joli temps disparu. L'insouciance de tes 10 ans qui ne reviendront plus, qui est toujours cruel le temps qui s'enfuit. Rien n'est moins éternel que l'aurore de la vie, mais dans ton petit cœur de flamme, tes souvenirs sont une flamme comme un phare dans la nuit. L'enfance et l'innocence de ces années lointaines, de ce joli temps disparu. Où est l'insouciance de tes 10 ans qui ne reviendront plus? Donner un sens à ma vie. Mais pas de chance, ta belle enfance est à jamais fini. Adieu l'enfance et l'innocence de ces années lointaines, de ce joli temps disparu. Où est l'insouciance de tes 10 ans qui ne reviendront plus?
Renaud, Adieu l'enfance, DRS 1, um 18 Minuten vor 11, Experimente, das ist das Thema heute im Treffpunkt. Jetzt bei uns, Vreni Giger, sie ist biologische Gourmet-Köchin ausgezeichnet worden, Köchin des Jahres 2003, Köchin im Jägerhof St. Gallen. Sie sagen, Ihnen ist das Produkt wichtig, das Produkt steht im Zentrum von Ihrer Kunst, von der Kochkunst. Und doch gibt es doch eine Entwicklung in der Küche. Man hat einmal die deftige Küche gehabt von daheim, dann sage ich, gibt es die Nouvelle Cuisine, dann gibt es Molekular Küche, dann gibt es die traditionelle, die biologische Küche. Wie kommen Sie dazu auf Ihre Art von Küche? Was hat Sie dazu bewogen, so zu kochen und nicht anders?
Ich glaube, das ist der Mensch selber, der das ist. Also ich kann es eigentlich nur so erklären, dass ich eine Bauerntochter bin und mir das sehr am Herzen liegt. Die Region, die Produkte, die wir hier haben, und ich könnte mir irgendwie gar nicht anders vorstellen. Also wir sind daheim schon erzogen worden. Mandarinli hat es am 6. Dezember gegeben. Und Erdbeere hat es einfach gegeben, wenn die Thurgauer Erdbeere da gewesen sind oder die eigenen aus dem Garten. Da hat man hat einfach mit der Natur gelebt. Man hat mit der Saison gelebt. Und das ist mir, ich sage jetzt, mit der Muttermilch eingeimpft worden. Und ich bin so gross geworden und bin so erzogen worden. Und haben das als richtig empfunden. Ich habe andere Sachen auch gesehen, aber es hat mich ein Irrsinn gedunkt, das ganze Jahr immer alles überzukommen. Und irgendwann ist man dann einfach das. Und macht das auch, ja.
Jetzt, trotzdem hat sich eine Küche auch im Bauernstall entwickelt.
Auf jeden Fall,
es hat
ja
feinere Braten gegeben, weil man vielleicht länger abgehauen hat oder so.
Also ich mache nicht eine Bauernküche. Ich tue einfach, ich werde immer gefragt, was mache ich für eine Küche? Und das ist relativ schwierig zu sagen. Ich mache sehr eine regionale Küche mit regionalen Produkten, aber ich sage jetzt mit internationalem Flair.
Könnten Sie dann auch im Berner Oberland kochen?
Könnte ich, ja, das wäre kein Problem.
Was müssten Sie denn machen, um dort zu kochen?
Ich müsste einfach, also in der Schweiz wäre es sowieso nie ein Problem, weil ich tue ja jetzt eigentlich Schweizer Produkte verwende, mit Schwerpunkt natürlich Region Ostschweiz, das ist ganz klar. Aber es ist, ich könnte zum Beispiel auch irgendwo an einem anderen Ort kochen, ich sage jetzt in Norddeutschland oder in Südfrankreich oder in Italien, da würde ich mich dann einfach damit auseinandersetzen, was gibt die Region, was hat es da, was hat wenn da Saison, wenn ist was umeinander und dann tut man das dann so verwenden.
Sie müssten sich kundig machen über die Region,
ja,
über Produkte.
Genau,
also
genau.
Kann man Fisch eigentlich nur essen dort, wo man Fisch her hat?
Nein, natürlich nicht, aber auch ich tue im Winter mehr Fisch verwenden, weil dann einfach der Bodensee Schonzeit hat und es nichts gibt, dann tue ich auch mehr Fisch verwenden und er ist sicher, ich sage jetzt mal, sicher gleich frisch bei uns wie direkt am Meer. Das ist mit den heutigen Techniken und Transportwegen ist das möglich. Aber es ist natürlich ein anderes, ich sage jetzt Feeling, wenn ich am Meer sitze und dort einen Fisch esse, den ich am Morgen auf dem Markt gekauft habe, als wenn ich bei uns am Bodensee sitze und dort einen Meerfisch würde essen. Das stimmt irgendwie nicht.
Sie haben in Ihrer Küche jetzt etwas, was Sie anbieten, was nach Experiment tönt, aber für Sie offenbar ein Herzstück Angelegenheit ist. Sie laden die Leute zu sich in die Küche ein und dort, also gut, Sie müssen natürlich schon zahlen dafür, es hat seinen Preis.
Nein.
Ich glaube, so um die 300 Franken muss man dann
320,
schon rechnen.
Genau,
muss man
ja
schon rechnen, dass man dann pro Gast bei ja Ihnen in der Küche darf zuschauen. Haben
genau
Sie ja nichts zu verstecken?
Nein, ich habe nichts zu verstecken, nein. Wir tun genau gleich arbeiten, ob jetzt da jemand sitzt oder nicht, das geht auch nicht. Also ich könnte Mitarbeiter und mich selber nicht so unter Kontrolle haben, dass wenn jetzt im Stress sind, wenn wir wirklich viel zu tun haben, machen wir gewisse Automatismen, machen wir einfach. Und da denkt man nicht mehr daran, dass da jemand sitzt und das vielleicht nicht darf sehen. Also schaffen wir genau gleich, ob da jemand sitzt oder nicht.
Und das Experiment geht mit von 2 bis 6 Leuten ungefähr
ja
einen Platz in der Küche. Können wir dann da um fragen, Frau Giger, wieso machen Sie das so?
Ja,
wieso
natürlich. Das ist, da tue ich immer den ganzen ganz nett Spruch laufen lassen, ich bin halt eine Frau, ich habe zwei Sachen gleichzeitig. Es hat, glaube ich, mit dem Menschen zu tun, wo man ist. Also mich stören die Gäste nicht, ich habe keine Angst vor denen, ich habe gerne Gäste um mich, ich bin ein kommunikativer Mensch und ich finde das interessant und ich habe das auch gerne, wenn dann viel gefragt wird. Und wenn es mich dann, ich sage immer, die Leute merken dann schon, wenn sie fragen können und wenn nicht. Und wenn sie es dann nicht merken, dann sage ich dann, ich habe gar keine Zeit, aber ich komme nachher dann und nimmer Zeit für das.
Jetzt wollen wir unseren Chemiker fragen, wäre das nicht einmal eine Variante, dass sie das Publikum, statt dass ihr im Elfenbeinturm immer für sich allein gewisse Experimente macht, einmal das Publikum zu sich einladen und sagen, können wir schauen, so arbeiten wir?
Das wird ja auch gemacht. Wir haben ja an der Universität Tag der offenen Tür beispielsweise. Da ist es jederzeit möglich, dass man kommt und sich das anschaut.
Und das ist auch erfolgreich und die Leute fragen entsprechend auch und
Kunden machen
sich Kunden. Jetzt Herr Schneider, Sie haben ja ganz am Anfang der Sendung gesagt, Sie würden da gerne mal eine Frage stellen an einer Köchin. Würden Sie denn jetzt zu der Frau Giger in die Küche gehen essen und könnten Sie auf dem Maul hocken?
Nein, wahrscheinlich nicht.
Ist die erste wichtigste Frage an
Ja gut, also das mit den Spaghetti, oder? Das ist immer, wir denken da auch mal im Kochunterricht an den Schulen, oder? Man sagt den Kindern einfach, wie es ist, anstatt dass man so die Spaghetti mal ins kalte Wasser lässt und dass sie sehen, was wirklich passiert. Mhm. Und dadurch finde ich eben auch viele Kochbücher frustrierend, weil sie sagen einem einfach, dass es so ist, aber es steht nicht, warum. Oder auch wie fehlertolerant das ein Rezept ist. Also ich sehe auch bei den Rezepten, hat man ja etwas nicht. Und dann wird man wissen, ja, ist jetzt die Zutat wirklich total entscheidend oder nicht? Weil die sind es und andere sind es ja nicht.
Stellvertretend für unsere Hörerinnen und Hörer, was ist Ihre dringendste, brennendste Frage an Frau Vreni-Giger als Köchin? Sie, die ja gerne kochen.
Ja. Ja, also Fleisch finde ich extrem schwierig zu machen, Fleisch und Fisch eigentlich. Also gerade gestern haben wir einen Fisch auf dem Grill probiert zu machen und da ist so etwas von verkehrt. Also das ist also schlimm gewesen. Er hat echt noch gut geschmeckt. Wie macht man einen Fisch auf dem Grill? Also es ist ein Filet gewesen. Und dort ist vielleicht schon der erste Fehler gewesen.
Nein, eigentlich nicht, das ist nicht
der Fehler. Ups, Moment, sorry, jetzt ist gut.
Doch, jetzt noch.
Ja, jetzt noch. Was ist der Fehler, was hat er falsch gemacht?
Also es ist grundsätzlich nicht ein Fehler, ein Filet, oder? Es geht um das, also ein Fisch ist halt einfach, das verkeilt einfach, das ist rein von der Struktur her, wie der schon ist, sonst muss man irgendwie ein Thunfischsteak nehmen oder ein Schwertfischsteak oder irgendwie ein Seetiefensteak, wo einfach sehr ein Pabenfisch ist, vom Fleisch her. Aber man muss vielleicht ein bisschen andere Techniken nehmen. Das heisst, wenn man jetzt so ein Filet machen auf dem Grill, dann tue ich das in Alufolie rein, wo ich dann vielleicht noch ein bisschen Gemüse oder Kräuter dazu tue und tue nachher das Alufolie-Päckchen auf den Grill, dass das im eigenen Saft garen tut. Der effektive Grillgeschmack von diesen Grillstäben, den bringe ich bei den Fisch eigentlich nicht her, und ausser eben von einem festen Fisch. Mhm. Und wenn Sie da ein Filet nehmen, ich weiss jetzt nicht, was Sie genommen haben.
Das war eine Rotzunge gewesen.
Ja, das verkeilt Ihnen. Das funktioniert nicht. Nein, Sie haben nichts falsch gemacht. Okay. Und vielleicht noch das andere wegen der Fehlertoleranz bei Rezept. Das kommt darauf an, wie gut dass Sie als Koch sind. Also ein Rezept ist immer ein Leitfaden und den kann man nehmen. Und ich sage jetzt mal, die meisten Rezepte sind nicht richtig geschrieben. Weil es ist für uns wahnsinnig schwierig. Also ich werde oft gefragt, wie haben Sie das gemacht? Und dann sage ich, ja, man muss halt so und dann das noch und dann noch ein bisschen ablöschen und dann kommt noch da und dann noch einen Schluck von Säb und dann muss ich ein bisschen abschmücken mit Salz, Pfeffer, Zucker und dann, wenn es nicht gut ist, tue ich vielleicht noch einen Spritz von dem drin. Das ist für mich schwierig, oder? Das entscheidet dann mein Gaumen, wo ich dann sage, jawohl, das ist jetzt gut. Und das ist bei den Rezeptbüchern genau das Gleiche. Also Sie müssen da vielleicht auch ein bisschen ein eigenes Selbstbewusstsein entwickeln, dass Sie sagen, okay, ich habe jetzt das nicht, das Gewürz. Jetzt tue ich halt vielleicht von dem hin oder ich probiere es mal, wie es schmeckt ohne. Und jetzt, oh, jetzt ist mir scheiße, jetzt ist mir das passiert. Jetzt tue ich es halt einfach mal mixen, wenn es mal gemixt ist. Und dann probiere ich es mal.
Vielleicht
oder?
Ist ja so, dass er der beste Journalist als Koch ist.
Das könnte auch sein.
Als nächstes reden wir zum Schluss noch mal ein paar offene Fragen, die wir in den Raum gestellt haben, ganz am Anfang von dieser Sendung. 9,95 oder ein gerader Preis? Oder wie kann man sich zum Beispiel in einer Schlange verhalten, dass man schneller an die Kasse kommt? Oder wie kommt man mehr Trinkgeld über? Das sind ein paar Minuten da von Mais im Treffpunkt.
Waste time.
Das heisst, der Treffpunkt zum Thema Experiment. Das ist eine Sendung, die mit Experiment angefangen hat und weitergeht. Jeder Treffpunkt ist ein Experiment, weil Gäste bestimmen ja schlussendlich auch, wie es zu und her geht. Und es ist heute sehr spannend und reichhaltig zu und her gegangen. Das auch dank unserer Gäste Vreni Giger. Sie ist Köchin, Köchin des Jahres. Merci für den Besuch. Ich danke auch am Professor Dr. Stefan Seeger vom Physikalischen Chemischen Institut von der Universität Zürich für seine Erläuterungen und unserem Autor, am Reto Schneider. Er schafft bei dem NZZ Folio und hat dort eine Wissenschaftsrubrik, wo er Experimente erklärt. Und aus dem heraus sind Experimente gesammelt worden in seinem Buch. Wir haben am Anfang von dem Experiment geredet, 9,95 oder voller Preis. Herr Schneider, was hat sich jetzt ergeben im Verlauf von Ihrer Studie? Was stimmt jetzt? Gibt es jetzt 9,95 mehr gekauft oder weniger?
Also die einfache Antwort ist, wir weiss es nicht. Bis heute weiss man es nicht. Die ersten Experimente sind in den 30er Jahren gemacht worden, wo man hat Versandhauskatalog, eins mit Gradenpreisen für Produkt und eins mit Knapppreisen unter dem Gradenpreis. Und man hat es nicht genau herausgefunden. Es gibt Hinweise darauf, dass es funktioniert. Bei diesen Experimenten und bei anderen nicht. Es ist sehr schwierig, Experimente zu machen, weil die ganzen Supermärkte und so wollen nicht, dass man an ihren Preisen irgendetwas macht, weil das natürlich sehr diffizile
Angelegenheit ist. Man könnte das mal aber eine zweistellige Millionenzahl mehr Umsatz machen, wegen dem Rappen.
Ja, oder wir könnten eben auch 2 Millionen verlieren wegen einem Experiment. Oder?
Jetzt die andere Frage ist, wie kann man mehr Trinkgeld machen? Da hat es auch ein Experiment gegeben und ich weiss, dass man zum Beispiel könnte ein Herz draufzeichnen auf eine Rechnung. Hat sich das bewährt? Ist das ein seriöses Experiment, das Sie in Ihrem Buch geschafft haben?
Das ist ein absolut seriöses Experiment. Das gibt eine ganze Serie von Trinkgeld-Experimenten. Das hat in den 70er Jahren auch angefangen. Und die sind einfach zu machen natürlich, die kosten nicht viel. Man tut einfach irgendeine Bedingung stellen, also zum Beispiel Serviertpersonal tut Bestellung ganz genau wiederholen oder sie lenkt den Gast am Gast kurz an den Hang oder sie zeichnet eine Sonne auf die Rechnung und am oben schaut man, wie viel Trinkgeld es gibt. Und dort sieht man, dass also ganz einfache Massnahmen, wie zum Beispiel Bestellung exakt wiederholen, bis zu 20% mehr Trinkgeld gibt für die Leute. Es gibt sogar, auf dem Internet habe ich gesehen, gibt es sogar für das Servierpersonal so gewisse Grundsätze, oder? Wo natürlich nie an einer Hotelfachschule gelehrt werden, was man machen soll.
Wir haben noch eine dritte Frage, die wir im Internet gestellt haben, auf unserer Seite drs1.ch, wo Sie übrigens weitere Informationen auch zum Buch findet vom Herrn Schneider, vom Reto Schneider, das neue Buch der verrückten Experimente, wo man auch aufs Internet kann, von seiner Homepage. Auf jeden Fall findet Sie die Angabe bei uns auf dem 1, drs1.ch. Die dritte Frage, die wir haben wollen stellen, ist, wie kann man jetzt Menschen vom Lügen abhalten? Es gibt ja auch ein Experiment, dass man einfach ein paar Lügendetektoren anstellt. Funktioniert das?
Ja, richtig. Ja, das funktioniert perfekt. Vor allem schön daran ist, der Lügendetektor muss überhaupt nicht funktionieren. Das hat in den 70er Jahren Psychologe gemacht. Das Problem war immer bei diesen ganzen Umfragen. Lügen die Leute natürlich, vor allem wenn man sie zu Sachen fragt, die relevant sind, wie Sex, Geld oder so Sachen, sagen sie nicht die Worte. Und er hat einfach einen Lügendetektor angestellt. Das heisst, das war ein Haufen Elektroschock, den er zusammengebunden hat, die Leute angeschlossen daran und hat nachher mit einem kleinen Trick hat dann jetzt verstehen, dass der Lügendetektor tatsächlich herausfindet, wenn sie lügen. Und nachher haben sie natürlich alle die Worte gesagt, weil niemand will vor einer Maschine entlarvt werden.
Also wir haben ganz am Anfang von einer Stunde habe ich etwas gesagt von einer Zahl eins dieser Sendung. Ich glaube, Sie alle haben mich durchschaut. Ich habe mich da ein bisschen auf den Test rausgelassen. Ich könnte ja irgendeine Zahl sagen, irgendeine Zahl, die ich hätte können bestimmen, wenn ich nicht zum Vornherein sage, um was es geht im Experiment, könnte ich eigentlich alles als Experiment bezeichnen. Ist das richtig, Herr Schneider?
Das ist absolut okay. Richtig.
Also, das Lösungswort Äther, das findet Sie im Buch vom Reto Schneider, das Buch der verrückten Experimente. Bei uns auf drs1.ch weitere Informationen dazu.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.